Dankeschön. Kennt ihr das, dass Steine anfangen zu sprechen? Ich habe im Urlaub etwas gelesen von einem Stein, der in Berlin steht, ein Grabstein. Und als ich das gelesen habe, das hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht. Das ist der Grabstein von Johannes Rau. Und auf seinem Grabstein steht, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Ich habe das noch nie gehört, dass sowas auf irgendeinem Grabstein steht. Da steht, der Herr ist mein Hirte, alles mögliche. Aber dieser Satz hat doch viel bei mir zum Klingen gebracht. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Das ist das, was die Leute gesagt haben zu Petrus, die Frauen. Sie sagten, du warst doch auch bei ihm. Und für uns als Christen, die von der Auferstehung von Christus her kommen, schwingt da ganz viel Hoffnung mit. Und das möchte ich heute zu meinem Thema machen. Ich möchte mir die Frage stellen, was ist die Hoffnung, die Kraft, die in der Gemeinde wirkt, die in meinem persönlichen Leben wirkt, was mich in Bewegung setzt, was uns gemeinsam in Bewegung setzt, auch angesichts des Todes. Ich meine, das ist immerhin ein Grabstein. Was motiviert mich selbst im Leben? Und auch das Ach und Wehe, wenn wir jetzt in den Nachrichten schauen, wenn wir in unsere Zeit hineinschauen und nur nach Ach und Wehe rufen möchten. Was ist die Kraft, die uns dann bleibt, wenn wir in offenen Gräbern stehen? Welche Kraft treibt uns dann voran, wenn wir die Reste von unseren zerplatzten Träumen zusammenfegen, von unseren Lebensträumen, von den kleinen, großen Toden, die wir im Leben hier und da sterben? Letztlich scheint doch alles auf das eine Ende hin zu laufen. Der letzte Feind des Lebens ist der Tod. Die Menschen tun ja alles Mögliche, um das zu verlängern. Der Rekord liegt jetzt bei 122 Jahren. Eine Frau, die das vor einiger Zeit geschafft hat, aber am Ende ist das unser aller Ziel letztlich. Und die Jugend- und Schönheitskultur versucht auch alles Mögliche durch Pillen und Sport und Fitnesskult und so diese Angst vor diesem letzten großen Feind, da wo alle unsere Beziehungen zerplatzen, wo die absolute Beziehungslosigkeit herrscht, wo unsere Träume zerplatzt sind, da irgendwie etwas dagegen zu tun. Und ich möchte heute in dieser Predigt einen Akzent setzen, ich möchte einen Pflock einschlagen in eurer Seele, dass ihr Hoffnung bekommt, da dieser Situation in die Augen zu schauen und dahin durchzuschauen und mit dieser frohen Botschaft in diese Welt hinauszugehen, in euren Alltag hineinzugehen. Deswegen habe ich das Thema heute genannt, der Tod ist tot. Ja, der Tod ist tot. Ich habe im Urlaub an eine Geschichte gedacht, weil ich es auch gelesen habe, und zwar 1943 in München. Drei junge Menschen sitzen zusammen, sie sind morgens von dem obersten Richter des Dritten Reiches zum Tode verurteilt worden. Sie versammeln sich nochmal, Christian Probst, Sophie und Hans Scholl. Christoph hat nochmal geschrieben an seine Eltern, einen letzten Brief vor der Hinrichtung an seine Mutter: Ich danke dir, dass du mir das Leben gegeben hast. Wenn ich es recht bedenke, war es ein einziger Weg zu Gott. Ich gehe euch jetzt einen Sprung voraus, um euch einen herrlichen Empfang zu bereiten. Und dann sind diese zwei Männer und diese eine Frau in einem Raum nochmal zusammen. Der Gefängniswärter hat ihnen erlaubt, noch eine letzte Zigarette zusammen zu rauchen. Sophie wird als erstes aufs Schafott gehen. Sie sind mit der Guillotine gestorben und Christian ruft seinen Freund nochmal zu: In wenigen Minuten sehen wir uns in der Ewigkeit wieder. Ihr Lieben, das ist die Hoffnung, von der wir sprechen. Und warum können wir das sagen? Weil wir an den einen glauben, der den Tod besiegt hat. Die Hoffnung der Auferstehung ist eine unbesiegbare Kraft gegen den Tod. Wo du einen Verlust erlebt hast, im persönlichen Leben. Und damit meine ich nicht nur den letzten großen Verlust in Beziehung, sondern auch in anderen Situationen. Wo kann da wieder die Kraft zum Leben herkommen? Auch angesichts der eigenen Dinge, wo man Angst bekommt vor der Zukunft. Was sind meine Werte angesichts dieser Situation? Der Tod als letzter Feind ist besiegt. Das ist eine Botschaft, die wir jetzt schon sagen. Aber in Realität ist es ja noch nicht. Wir stehen noch an offenen Gräbern. Und wir rufen dem Tod entgegen. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Aber das ist ein prophetisches Wort. Diese Hoffnung war auch in der ersten Christenheit immer angegriffen. Und darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Paulus hatte die Gemeinde in Korinth vor Augen. Dort war eine Irrlehre aufgekommen, die gesagt haben, die Auferstehung der Toten gibt es nicht. Die Auferstehung der Toten gibt es nicht. Und dagegen argumentiert er. Ich weiß von Jürgen, dass er einige Texte aus Korinther 15 mit euch schon angeschaut hat. Deswegen beschränke ich mich auf die Verse 50 bis 58 aus 1. Korinther 15. Da könnt ihr es auch mitlesen. Was ich damit sagen will, liebe Brüder, ist, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Der vergängliche Körper, den wir jetzt haben, kann nicht ewig leben. Aber lasst mich euch ein wunderbares Geheimnis sagen, das Gott uns offenbart hat. Nicht jeder von uns wird sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. Das wird in einem kurzen Moment geschehen, in einem einzigen Augenblick, wenn die letzte Posaune ertönt. Beim Klang der Posaune werden die Toten mit einem unvergänglichen Körper auferstehen und wir Lebenden werden verwandelt werden, sodass wir nie mehr sterben. Denn unser vergänglicher irdischer Körper muss in einem himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Wenn dies geschieht, wenn unsere vergänglichen irdischen Körper in unvergängliche himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen, der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt. Und das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Soweit Gottes Wort. Wenn wir uns mal vor Augen führen, dass wir in einer Zeit leben, wo die Lehre oder die Botschaft von der Auferstehung angefochten ist, auch in unserer Umgebung, bei unseren Nachbarn, Freunden, Kollegen, wer glaubt an sowas denn? Damals vielleicht, aber heute? Und diese Botschaft war damals auch schon angegriffen. Paulus ist durch die Gegend gelaufen, hat ganz viele Gemeinden gegründet und unter anderem ist er in Athen gewesen. Da, wo heute unsere Finanzkrise diskutiert wird, hat man vor vielen, vielen Jahren die schlauesten Menschen zusammengezogen, die es in der damaligen Zeit gab, die Philosophen der griechischen Zeit. Und sie haben überall in den Athen Tempel aufgebaut für alle möglichen Götter, unter anderem auch für den unbekannten Gott. Stand da drauf, hier ist der Tempel für den unbekannten Gott oder der Altar. Und das hat Paulus zum Anlass genommen und gesagt, ihr Lieben, ich will euch von diesem Gott erzählen. Diesen unbekannten Gott, den ihr verehrt, von dem will ich euch erzählen. Und dann fängt er an und predigt von Jesus, von der frohen Botschaft von Jesus Christus. Und am Ende der Predigt heißt es, denn Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht richten wird. Und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten auferweckte. Als sie Paulus von der Auferstehung eines Menschen reden hörten, der tot gewesen war, lachten die einen. Doch andere sagten, wir würden gern später mehr darüber hören. Ist auch spannend. Damals haben schon die Leute über so eine Botschaft gelacht. Auferstehung von den Toten, das ist deine Hoffnung. Mehr hast du nicht zu bieten. Also da hätte ich schon mal mich ein bisschen mehr gerne. Auferstehung von den Toten. Während meiner Zeit als Student habe ich in Brandenburg an der Havel als Gefängnisseelsorger gearbeitet, ehrenamtlich. Sitzt ein 21-jähriger Schwerverbrecher vor mir. Ich erzähle ihm von meiner Hoffnung, die er mir lebt. Der hat mich schallend ausgelacht. Du glaubst an einen Typen, der vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, ein Zimmermann aus Israel, ihm so ein kleines Land da im Nahen Osten, und das hat heute, 2000 Jahre später, mit deinem Leben etwas zu tun? Hier, du hast doch nicht mal Latten am Zaun. Ihr Lieben, diese Botschaft von der Auferstehung von Jesus Christus ist eine Herausforderung für die Menschen um uns herum. Und wir können nur beten, dass der Heilige Geist da das Herz öffnet. Diese Botschaft kann man nicht einfach durch den Verstand sagen, ja, das muss ich jetzt glauben oder wie auch immer. Das kann man nicht durch den Verstand greifen. Man kann sich dem Glauben nähern mit dem Verstand. Man muss seinen Verstand bitte nicht abgeben. Aber ob ich das glaube und für mich glauben kann, sagt die Bibel, ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Und auf den müssen wir uns verlassen in unserem Alltag. Und Paulus in seiner Auseinandersetzung mit den Irrlehrern in Korinth sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unsere Predigt wertlos. Und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ihr Lieben, wenn Christus nicht auferstanden ist, können wir einpacken. Dann können wir die Türen zumachen, dann können wir hier ein Autohaus draus machen oder was weiß ich was. Aber Christus ist auferstanden. Und dieser Text, den wir uns gerade angeschaut haben, da laufen viele biblische Fäden zusammen in diesem Text. Und deswegen will ich versuchen, diese Fäden aufzugreifen, so gut es geht, und euch damit zu vertraut zu machen, diese Hoffnung in euch lebendig werden zu lassen und sie weiterzutragen in diese Welt hinein. Weil am Ende geht es nämlich nicht nur darum, sich zu vertrösten auf ein Leben nach dem Tod, sondern es geht darum, Kraft im Hier und Jetzt zu haben, die Werke Gottes zu tun. Darauf geht dieser Text nämlich hin. Der erste Punkt, die Wiedergeburt, was in Vers 50, ich gehe nochmal zurück im Text. Vers 50, wenn wir da mal reinschauen. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Der vergängliche Körper, den wir jetzt haben, kann nicht ewig leben. Paulus macht deutlich, das Reich Gottes, dafür braucht es eine Wiedergeburt. Man kann nicht einfach so mit diesem Fleisch und Blut in das Reich Gottes hineinkommen. Dafür muss etwas Neues passieren im Leben. Jesus hat in seiner nächtlichen Disputation, in seinem Streitgespräch mit Nikodemus, hat er dieses Thema noch mehr ausgeweitet. Da sagt er auch, man muss von Neuem geboren werden. Und man kann nicht einfach so in das Reich Gottes reinkommen. Das war ja die Botschaft von Jesus, das Reich Gottes. Das ist deine Botschaft, wenn du zu Jesus gehörst. Die Botschaft des Reiches Gottes. Jesus will in deinem Leben Reich Gottes bauen, durch dich, mit dir, in deinem Leben. Und dafür braucht es Leben aus Gott. Und Nikodemus fragt dann, wie kann das geschehen? Man kann doch nicht wieder zurück in den Leib der Mutter. Und Jesus sagt dann, wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einen Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Weil Gott die Welt nicht richten wollte, die Menschen nicht richten wollte. Gott möchte die Menschen retten, sagt Jesus hier. Und das ist diese Geschichte, wo er sagt, schaut doch hin, so wie bei Mose, schaut doch hin auf den, der am Kreuz aufgerichtet worden ist. Das zu glauben für sich, Vertrauen, nicht einfach nur so, morgen könnte gutes Wetter sein, sondern zu vertrauen, das, was dort passiert ist, das ist für mich geschehen. Das bewirkt neues Leben, bewirkt Leben im Reich Gottes, Wiedergeburt. Und wenn wir hier davon sprechen, dass der Tod tot ist, dann wird das deutlich, ganz besonders daran, dass hier der erste Tod überwunden wird, nämlich der geistliche Tod. Kein Mensch kann aus sich heraus einfach so in Gottes Reich kommen. Wir Menschen sind biblisch gesehen geistlich tot. Und das ist die Überwindung des ersten Todes, der geistliche Tod, der überwunden wird durch die Wiedergeburt, was hier auch angedeutet wird in diesem Text. Dass in unserem Geist etwas lebendig werden muss. Und an dieser Stelle berühren wir aber auch die christliche Auferstehungshoffnung. Was hat das denn mit uns Christen zu tun, wenn wir im Hier und Jetzt sterben? Weil das war die Frage, die auch mitschwingt bei den Christen damals. Sie haben gedacht, oh, Jesus wird sofort wiederkommen. Können wir im Thessalonicherbrief nachschauen. Die haben eine ganz krasse Naherwartung gehabt. Die haben gedacht, Jesus wird jeden Moment wiederkommen. Das lohnt sich gar nicht mehr, irgendwas anderes anzufassen. Jesus wird bald wiederkommen und dann sterben die Ersten. Ja, was ist denn passiert mit denen? Was passiert mit den Menschen, die zu Christus gegangen sind oder die im Leben an Christus geglaubt haben und gestorben sind? Das ist die zweite Dimension des Todes, der körperliche Tod. Der Mensch ist als Körper, Seele und Geist von Gott geschaffen worden. Dieses Bild ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Der von Gott geschaffene Geist ist bestimmt dafür, dass wir Menschen sind, die sich wesentlich vom Tier unterscheiden. Der Geist, den Gott uns geschenkt hat, der unterscheidet uns vom Tier, dass wir sagen können, ich. Dass wir uns selbst reflektieren können, dass wir eine Möglichkeit haben, Person zu sein. Nicht einfach nur durch Triebe gesteuert. Und im Tod geschieht die Trennung zwischen Körper und Seele. Sagt Paulus auch, der vergängliche Körper, den wir jetzt haben, kann nicht ewig leben. Der menschliche Körper löst sich wieder auf und wird wieder zu Staub. Auch das Folge der Sünde, die wir jetzt noch zu tragen haben. Paulus hatte es vorher als Samen bezeichnet. Es wird gesät, unser Körper wird gesät und ein unvergänglicher Körper wird auferstehen. Das ist das, was Paulus in den Versen vorher als Bild benutzt. Aber was ist denn mit den Toten? Wo befinden sie sich denn? Nach dem Tod oder nach dem Sterben dürfen Christen die Hoffnung haben, sofort im Himmel bei Christus zu sein. Das bedeutet, dass die Seele den Körper als vorübergehende Bleibe abgelegt hat, aber dennoch als Person weiter existiert, weiter als ich, sich selbst wahrnehmen kann. Ich will das jetzt nicht so, weil da viele Themen zusammenkommen, will ich jetzt nicht zu sehr ausweiten, aber wir werden als Person weiter existieren. Das Geist, Seele, wie es einige Theologen beschreiben. Erkennbar, wiedererkennbar. Sterben bedeutet für diejenigen, die an Jesus Christus glauben, dass seine Geist, Seele sofort in die Gegenwart Gottes geht. Von einer Sekunde auf die andere. Im Römerbrief wird es angedeutet, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben uns scheiden kann von der Liebe Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Wer zu Christus gehört, wird nicht einmal im Sterben und im Tod von Christus getrennt sein. Da ist die biblische Botschaft ganz klar. Das macht Hoffnung. Ich kann mein Leben jetzt schon Christus übereignen. Ich bin in seiner Hand und daraus werde ich nie wieder herausfallen, wenn ich das nicht will. Paulus hat es an anderer Stelle ausgedrückt, denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben, einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Und damit deutet er schon auch das an, was er hier im Korintherbrief sagt. Wir brauchen einen neuen Körper, einen neuen Leib. Darauf werden wir im weiteren Punkt noch eingehen. Ich möchte noch zunächst bei dieser Frage bleiben, in dieser Zwischenzeit. Was ist denn mit diesen Menschen? Was ist denn, und diese Frage ist eine ganz tiefe, seelsorgerliche Frage auch, was ist mit den Menschen, die nichts von Gott gehört haben, von den unerreichten Völkern? Was ist mit denjenigen, die als Kinder nicht lange genug gelebt haben, die vielleicht gar nicht das Licht der Welt erblicken durften? Ich erinnere nur daran, dass in unserem Land jedes Jahr zigtausende Kinder gar nicht mehr das Licht der Welt erblicken können. Oder wenn Kinder zu früh sterben oder die unerreichten Völker. Die Bibel ist eindeutig und sie bezeugt, dass Jesu Retterliebe alle Menschen umfasst. Weit über unsere traditionellen und konfessionellen Grenzen hinaus. In der Bibel wird berichtet, dass Jesus zum Beispiel in den Tagen, als er gestorben ist, in das Totenreich hinabgegangen ist und dort den Toten die frohe Botschaft verkündigt hat. Da heißt es in 1. Petrus, deshalb wurde die Botschaft sogar den Verstorbenen gepredigt, damit sie, obwohl ihr Körper mit dem Tode bestraft wurde, trotzdem im Geist ewiges Leben haben können. Jesus selbst sorgt offenbar dafür, dass jeder Mensch die frohe Botschaft gehört haben wird. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Und wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich in den Toten oder im Totenreich, siehe, so bist du da, heißt es im Psalm 139. Horst Stricker schreibt, kein Mensch ist unerreichbar für Gott. Wer auch immer das Evangelium aufgrund irdischer Umstände nicht gehört haben mag, Jesus selbst sorgt dafür, dass die frohe Botschaft an ihm nicht vorübergeht. Und das umfasst auch und besonders die Kinder. Auch wenn sie geprägt sind von der Sünde, von der Ursünde, brauchen sie doch Christus und er steht ihnen zur Seite. Jesus hat diese Kinder zu seinen Lebzeiten umarmt, hat sie geküsst und gesegnet. Ihre Offenheit für Gott ist beispielhaft, gerade bei Jesus. Sie können durch keinen Schicksalsschlag von ihrem Schöpfer getrennt werden. Es braucht deshalb auch keine Sakramente oder Zugehörigkeiten zu einer Kirche, um Kinder vor der ewigen Gottesferne zu bewahren. Es ist allerdings auch so, wer sich bewusst und nachhaltig im Hier und Jetzt gegen Christus, gegen das Evangelium wendet, kann natürlich nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Also die Lehre der Allversöhnung ist meines Erachtens auch ein frommer Wunsch, den ich nicht teile. Und Paulus deutet jetzt in den weiteren Versen ab 51 und so weiter an, die leibliche Auferstehung, die Überwindung des irdischen Todes. Aber lasst mich euch ein wunderbares Geheimnis sagen, sagt er da. Und da deutet er an, diesen Moment, wo Christus die Heiligen zu sich rufen wird und ihnen einen neuen Leib geben wird. Das können wir in Offenbarung 20 zum Beispiel nachlesen. 20, Vers 4 bis 6, die Auferstehung der Gläubigen. Selig ist der und heilig, der teilhaft an der ersten Auferstehung. Das ist ein bisschen kompliziert. Es gibt zwei Tode schon mal, da waren wir schon mal, ja. Erster Tod, zweiter Tod. Jetzt die erste Auferstehung, gleich kommt noch eine zweite. Ja. Also wir müssen heute ein bisschen Zahlen jonglieren. Selig ist der, der bei der ersten Auferstehung mit dabei ist. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Auch das will ich jetzt nicht zu sehr ausweiten, die ganze Lehre von dem tausendjährigen Reich und so weiter und der Eschatologie, die wir alle hier berühren. Aber die Hoffnung, dass wir einen neuen Leib bekommen werden. Und Paulus hat sich das offenbar so vorgestellt, dass Christus wiederkommen wird und seine Jünger zu sich rufen wird und sie werden, diejenigen, die da noch leben, werden jetzt und gleich verwandelt, einen neuen Leib bekommen und diejenigen, die im Totenreich sind, werden auch einen neuen Leib bekommen. Und dann wird sich das prophetische Wort erfüllen, was wir hier lesen können. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? In dem Moment wird auch diese Folge der Sünde von Gott beseitigt sein. Noch unterliegen wir der Sterblichkeit, aber wir rufen die Worte am offenen Grab von Geschwistern und drücken damit aus, welche Hoffnung in uns lebt, dass Jesus den Tod schon überwunden hat. Und eines Tages werden wir auch ganz an seinem Sieg teilhaben. Er hat uns jetzt, sagt die Bibel, schon ein Angeld gegeben, so eine Anzahlung, den Heiligen Geist, der in unseren Herzen lebt. Das ist die Hoffnung, die in uns jetzt schon wirken kann. Das Gesetz ist die Kraft, die dem Stachel die Kraft verleiht. Das Gesetz macht deutlich, du schaffst es nicht. Das Gesetz Gottes sagt, du wirst es nicht schaffen, aus eigener Kraft. Du hast versagt und am Ende steht der Tod. Der Tod hat seine Macht über uns durch die Sünde. Und kein Mensch kann aus eigener Kraft gegen diese Sünde kämpfen. Und hier kommt dieses Bild auch, dieses brutale Bild von diesem Stachel. Da kann man an einen Skorpion denken oder der mit seinem giftigen Stachel dann seine Beutetiere angreift. Oder aber auch den scharfen Stachel am Stab eines Viehhirten und Treibers, die Tiere unerbitterlich in die gewünschte Richtung treibt, wo man sie so mittriezt. So eine Metallspitze vorne dran und man triezt die Tiere voran. Und da wird dieses prophetische Bild aus dem Jesaja 9, was wir an Weihnachten häufig hören, von dem Kind, das geboren wird, dem Friedefürst und so weiter, da heißt es, der Stab des Treibers ist zerbrochen. Als Christus in die Welt gekommen ist, als er die Macht der Sünde und die Macht des Gesetzes gebrochen hat, für uns, ist dieser Stab zerbrochen. Und wir dürfen in der Freiheit leben, in der Freiheit der Kinder Gottes. Jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für welche, die in Jesus Christus sind. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Es gab ein Gesetz, das uns Menschen den Tod gebracht hat. Und es gibt ein neues Gesetz, das uns Leben bringt in Christus. Das bedeutet Leben im Heiligen Geist. In Vers 57 heißt es, wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Wir dürfen also jetzt schon dankbar sein für das, was noch kommen wird. Gegenüber Gott, dass er Christus in die Welt gesandt hat, dass er am Kreuz gestorben ist und wirklich der Sieger über Tod und Sünde geworden ist. Wir dürfen sicher sein, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz leben müssen, nicht mehr getriezt werden, nicht mehr gedrängelt werden, sondern frei. Frei, Gott zu lieben, Gott anzubeten und seine Werke zu tun. Und deshalb soll das Folgen in der Gegenwart haben. Unser Glaube soll Konsequenzen haben. Unsere Hoffnung soll hier und jetzt einen Unterschied machen. Nicht einfach vertrösten auf das Jenseits, das hat man uns Christen oft vorgeworfen. Aber eine Hoffnung für den Himmel gibt Kraft für das Hier und Jetzt. Da in Diakonie, in Seelsorge, in Begleitung, das sind Leute, die vom Himmel getrieben sind. Den Kopf und das Herz im Himmel, aber die Füße auf der Erde zu haben. Die Hände im Hier und Jetzt, in dem Leid dieser Welt zu sein. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, heißt es in Vers 58, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Hier steht ein Wort deshalb. Liebe Christin, lieber Christ, lieber Bruder, liebe Schwester, weil du weißt, dass du diese Hoffnung hast, dass der geistliche Tod und der ewige Tod, der zweite Tod, wie ihn die Offenbarung nennt, und sogar auch der natürliche Tod eines Tages, das werden wir noch erleben, keine Macht mehr hat über deinem Leben. Darum soll dein Leben Konsequenzen haben. Du sollst diese Hoffnung in die Welt hinaustragen. Es soll Auswirkungen haben im Hier und Jetzt. Du sollst fest sein. Das Fundament, auf dem du stehst, ist die Auferstehung von Jesus Christus. Der Glaube an seine Auferstehung. Nicht die neue Lehre hier und die neue Lehre da und ich gehe nochmal dahin und hierhin, sondern das reicht. Seid unbeweglich, unbeweglich an diesem festen Ort, dem Fundament des Evangeliums und überfließend in dem Werk des Herrn. Wir sollen sogar die Werke Gottes tun, kann man so sagen, sagt Paulus an anderer Stelle. Gott hat für jeden von uns Werke vorbereitet, wenn du heute diese Gemeinde verlässt und zu Christus gehört, hat Christus für die kommende Woche Dinge für dich vorbereitet. Eine kleine Begegnung. Vielleicht ein Traum, den er dir gibt, eine Vision von dem, was er mit deinem Leben vorhat, um sein Reich zu bauen. Hier und jetzt. Mit den Händen im Leid dieser Welt. Unser Herz bei ihm. Daher kriegen wir die Kraft, um hier anzupacken. Ihr lieben Leute, die heute Nachmittag wieder zu den Asylbewerbern geht, geht mit dieser Hoffnung dahin. Wenn wir heute Nachmittag wieder ins Gefängnis gehen werden, wir gehen mit dieser Hoffnung dahin. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Das ist die frohe Botschaft, mit der wir in die kommende Woche losgehen wollen. Das ist die Botschaft, mit der wir als Gemeinde in diese Stadt hineingehen wollen, in dieses Land hineingehen wollen. Das ist die stärkste Hoffnung, die in uns leben kann. Die jetzige alte Welt, die Welt, wo die Gemeinde sein soll, dort, die sollen von den Werken Gottes profitieren. Der evangelische Theologe Eberhard Jüngel hat mal gesagt, wer dahin unterwegs ist, und damit meint er das Reich Gottes, der fängt deshalb schon auf Erden an, wenigstens versuchsweise wie ein Bürger des Reiches Gottes zu leben. Lebst du als Bürger des Reiches Gottes? Ist Christus dein König? Ist er dein Herr? Das ist die Frage, mit der ich euch in die kommende Woche entlassen möchte. Und zum Schluss möchte ich euch noch eine Geschichte mitgeben, die den Bogen schließen soll. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber mir bei diesen ganzen Themen Trauer, Verlust, Tod, Ende, ohne diese Hoffnung würde ich es ganz, ganz schwer nur ertragen können. Und ich habe eine Geschichte gelesen, die mich sehr begeistert hat, von einem Mann. Ich lese sie mal kurz vor. Ein Pfarrer besucht einen Kranken in seiner Wohnung und bemerkte einen leeren Stuhl an der Seite des Bettes und fragte, warum er dort stünde. Der Kranke antwortet: Ich hatte Jesus eingeladen, auf diesem Stuhl Platz zu nehmen, und sprach mit ihm, bevor sie kamen. Jahrelang fiel es mir schwer zu beten, bis mir ein Freund erklärte, dass Gebet ein Gespräch mit Jesus sei. Er riet mir, einen leeren Stuhl neben mich zu stellen und mir vorzustellen, Jesus säße darauf, ich solle mit Jesus sprechen und seinen Worten zuhören. Seitdem habe ich keine Schwierigkeiten mehr beim Gebet. Einige Tage später kam die Tochter des Kranken zum Pfarrer und gab ihm die Nachricht, dass ihr Vater gestorben sei. Sie sagte, ich ließ ihn ein paar Stunden allein. Er schien so friedlich zu sein. Als ich ins Zimmer zurückkehrte, war er tot. Etwas Erstaunliches habe ich jedoch bemerkt. Sein Kopf lag nicht auf dem Bett, sondern auf dem Stuhl neben seinem Bett. Ihr Lieben, es gibt einen, mit dem wir im Hier und Jetzt reden können. Das ist doch hoffnungsvoll, oder? Sogar in der letzten Zeit. Und wir haben alle Angst vor dem Sterben, erzählt mir nichts. Dieser junge 23-jährige Christian Probst, der gesagt hat, wir werden uns in der Ewigkeit wiedersehen. Mit diesem Gott dürfen wir rechnen. Und zu diesem Gott möchte ich euch einladen. Ich möchte einladen zu Christus. Ich möchte dich, wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, wenn du diese lebendige Hoffnung in deinem Herzen nicht hast, möchte ich dich einladen, heute einen Schritt auf ihn zuzumachen. Gott wartet auf dich, klopft an dein Herz an, lädt dich ein. Aber diesen Schritt in seine Gegenwart, die musst du tun. Und das können wir zum Beispiel durch ein Gebet tun, was wir hier an die Wand projizieren. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen. Ich möchte fragen, ob jemand hier ist, der sagt, diese Hoffnung, wieder den Tod habe ich nicht. Und diesen Christus möchte ich in mein Leben einladen, weil wir haben ja gehört, wir sollen auf den schauen, der am Kreuz hing und für unsere Sünde gestorben ist. Wenn das der Fall ist, möchte ich dich einladen, kurz die Hand zu heben, dann möchte ich dich einladen, dieses Gespräch mitzureden. Danke. Okay, lasst uns das dann bitte gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei. Mir wurde alles vergeben. Amen. Amen.